Welcome to my G-Spot.
Hallihallo, ich bin richtig geraten, Stefanie Giesinger, und wir sind mal wieder in meinem richtig geraten G-Spot. Das hier ist mein allerliebster Ort auf der ganzen Welt, weil ich hier über alle möglichen Themen endlich sprechen kann, die mich und hoffentlich auch euch beschäftigen. Und das sind nun mal Themen wie Sex, Feminismus, Beziehungen, Freundinnenschaften und so weiter. Oh nein, keine Sorge, ich sitze hier nicht und halte so einen langweiligen Talk, sondern ich rede mit unterschiedlichen Gästinnen über die unterschiedlichen Themen. Und das sind unter anderem Freundinnen, Expertinnen, Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen. Also einfach alles Leute, die ich mit dem Thema assoziiere und die mich begeistern. Und mein Wunsch ist es, dass wir uns einmal die Woche hier treffen, um mit Leichtigkeit tiefer in Themen einzusteigen. Also, let's go. Ich starte wie immer mit meinen davor aufgeschriebenen Gedanken zu dem Thema.
Die Morning Pages. Meine Gedanken zu diesem Thema.
Und plötzlich ist alles anders. Man wird anders angesehen, anders angesprochen. Über Nacht wird man für viele zu einem komplett anderen Menschen. Vor einigen Wochen stand ich auf der Glamour Woman of the Year Bühne und gab meinen im vorherigen Jahr gewonnenen Award weiter. Nachdem die Preisträgerin ihre Rede gehalten hat, fing ich an, über alles nachzudenken. Wie wundervoll, dass wir hier Frauen zelebrieren, uns gegenseitig zuhören und anfeuern. Dass ich meine Energie nutzen kann, um die Aufmerksamkeit auf eine weitere, erfolgreiche und talentierte Frau zu lenken. Welch ein schöner Ort unsere Industrie durchaus sein kann. Und ja, das sind die positiven Seiten an unserem Job. Und es kann sich so großartig anfühlen, wenn man, wie die Gewinnerin und ich, fast schon über Nacht berühmt wird. Wie verwandelt, plötzlich entfaltet sich das neue Leben. Und alles, wovon man schon immer geträumt hat, ist dann endlich da. Und alles, was früher so unerreichbar schien, ist auf einmal möglich. Doch es gibt natürlich leider auch die negativen Seiten. Denn Neid, Missgunst und auch Sexismus können ein Teil von dieser Erfahrung werden. Vor allem, wenn man eine Frau ist. Leider. Ich bin total dankbar, dass die besagte Preisträgerin Harriet Herwig-Matten heute hier ist, um mit mir über genau dieses Thema zu sprechen. Sie ist erst Anfang 20 und schon jetzt eine der bekanntesten Schauspielerinnen Deutschlands. Und schon als Kind beginnt sie, erste Schauspielerfahrungen zu sammeln und wird als Teenagerin, als Tina, an der Seite von Bibi Blocksberg gecastet und landet mit 18 die Rolle der Ruby in Maxton Hall, die sie über Nacht zum internationalen Star gemacht hat. Wie sie mit der plötzlichen Berühmtheit umgeht, wie es ist, schon so früh sexualisiert zu werden und wie sie mit den Gerüchten rund um ihre Beziehung zu Co-Star Damian umgeht, darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen, Harriet Herwig-Matten. Hallo Harriet.
Hallo.
Also ich sage manchmal Harriet, wie ist es dir eigentlich am liebsten?
Ich habe keine Antwort darauf. Also ich stelle mich als Harriet vor und meine Eltern sagen Harriet, aber ich glaube, ich finde es auch einfach komisch, mich Englisch vorzustellen. Aber ich mag auch Harriet. Also ist mir vollkommen egal.
Okay, also ist okay, wenn ich manchmal Harriet und manchmal Harry. Danke. Anyways, ich freue mich richtig doll, dass du heute hier bist.
Ich mich auch.
Wir hatten ja schon das Vergnügen und konnten uns kennenlernen und da war ich auch schon super begeistert von dir. Und dann war es irgendwie so klar, she's gotta come to the G-Spot.
Yay!
Also danke, dass du da bist.
Danke dir, ich freue mich.
Wie sieht dein Alltag momentan so aus?
Mein Alltag?
Dein Alltag, was machst du so momentan nach dem Ganzen, was jetzt die letzten Wochen passiert ist?
Ich glaube, ich habe nicht wirklich einen Alltag. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen vielleicht auch eine kleine Schattenseite, also ja, vielleicht eine Schattenseite von dem Beruf. Ich glaube, man muss dafür auch gemacht sein, dass man irgendwie nicht so wirklich einen Alltag hat und dass man manchmal einfach super viel zu tun hat und dann irgendwie einfach nichts. Und
also momentan
ist es so entspannt. Es klingt so aus.
Sehr gut.
Aber es ist so, ich kann mich aufs nächste Jahr vorbereiten und da steht viel an und kann viel Freunde treffen, die ich in den letzten halben Jahren nicht gesehen habe und Familie. Und das ist voll schön.
Nice.
Ja.
Also du kannst es jetzt genießen, auch mal weniger zu machen.
Ja.
I like
voll.
That.
Es war am Anfang schwer, weil ich so war, was mache ich jetzt mit mir? Es war so, wohin mit mir? Und dann, aber jetzt irgendwie geht's langsam.
Ich kann das so nachvollziehen, dieses, was mache ich jetzt, wohin mit mir? Ich habe immer mal wieder einfach so 3 Tage frei, keine Ahnung, Freitag, Samstag, Sonntag. Mhm. Und nachdem ich lange was gedreht habe oder geshootet habe, dann sitze ich erstmal zu Hause und bin so, was mache ich mit mir? Mhm. Und ich hasse es.
Voll.
Und deswegen will ich dann auch immer weiterarbeiten, aber es ist ja so ungesund eigentlich.
Voll.
Man muss auch mal zur Ruhe kommen.
Ja, aber halt auch nicht so abrupt. Also es war eigentlich ganz gut, weil es war so langsam, ist es dann so ruhiger geworden. Weil sonst ist man, ich finde, wenn es dann immer so abrupt aufhört, dann ist man irgendwie in so einem vollen Loch drin.
Ja.
So. Und das war diesmal irgendwie nicht so, das war ganz gut.
Fühle ich. Du bist ja Schauspielerin.
Ja.
Und das auch schon relativ lange. Ja. Wann wusstest du denn überhaupt, dass du Schauspielerin werden willst?
Boah, gute Frage. Ich glaube, es war mal so ein geheimer Wunsch. So, aber es war irgendwie so unnahbar. Es war so gar nicht greifbar, dass ich das schaffen kann. Und mein Bruder hat Regie auf einer Film, also hat sich beworben auf einer Filmhochschule und hat dann einen Kurzfilm gemacht. Und da habe ich mehr aus Spaß mitgespielt. Und dann hat das eine Casterin gesehen und die hat mich dann zu meinem ersten Casting nach Berlin mitgenommen, zu Das Pupertier, und da habe ich dann die Hauptrolle bekommen. Und dann war ich in der Agentur und dann, also alles irgendwie ist dann so gelaufen, dann war ich so drin.
Wie alt warst du da?
12.
Verrückt.
Mhm. Was auch witzig ist, mit 12 oder 13 war ich auf meinem ersten bayerischen Filmball und mein Bruder war dabei und ich weiß, mein Bruder musste zu dir hingehen und nach einem Foto fragen.
Zu mir?
Ja, für mich.
Oh Gott.
Ja.
Echt?
Ja.
Ich war nur einmal auf dem bayerischen Filmball, also ich kann mich an mein Outfit erinnern, aber wieso wolltest du nicht kommen?
Ich hatte Angst. Ich habe mich nicht getraut. Und ich habe auch letztens dieses Foto, ich habe es aber nicht mehr. Aber ich so, es ist witzig.
Süß. Ja. Danke, jetzt bin ich mir geschmeichelt. Und jetzt sitzt
du hier. Sitz ich hier. Ja, verrückt. Verrückt.
Warte, das ist jetzt schon 10 Jahre her bestimmt, oder?
Wie alt bin ich? 21. 9 Jahre her, ja. Ja, irgendwie so.
Das ist ja verrückt.
Was alles passieren kann, das ist
wow.
Crazy.
Okay, und du hast gesagt, dass du schon immer diesen heimlichen Traum hattest, eine Schauspielerin zu werden. Wieso heimlich? Du konntest es nicht aussprechen oder hast dir das selbst nicht zugetraut oder wieso heimlich?
Ich glaube, ich habe es mir wahrscheinlich nicht zugetraut und ich hatte auch Angst vor den Reaktionen. Und ich glaube, ich war auch ein Kind, ich wollte so ganz viel werden. Ich war sehr so lebhaft und sehr meiner Fantasie drin. Und dann irgendwie kam das so schnell und dann hatte ich so das Gefühl, ich kann meine Fantasie in diesem Beruf ausleben. Und es war mega schön. Und dieser Beruf hat mir auch so viel Selbstbewusstsein gegeben in einem Alter, wo irgendwie viele nicht wissen, wohin oder was sie machen sollen. Und mir hat das so einen Grund gegeben und irgendwie so eine Zukunft gegeben. Das war ganz geil. Und es war auch so, Schule war für mich so, ich hatte eigentlich keinen Spaß in der Schule.
Same.
Das war scheiße. Und das hat mich so irgendwie aufrechterhalten. Das war irgendwie cool.
So an die Zukunft zu denken und da rumzuträumen.
Voll.
Und was reizt dich explizit an dem Beruf der Schauspielerin?
Oh, früher, glaube ich, hatte ich von diesem Beruf auf jeden Fall auch gar keine Ahnung. Also es war so mehr ein Hobby und es war so, das ist ein Beruf, wie geil. Und jetzt auch so durch Maxen Hall und so, ist mir schon aufgefallen, es ist einfach so schön, wie viele Menschen man erreichen kann mit seinem Beruf und dass man Menschen fühlen lassen kann und Geschichten erzählen kann und aufklären kann und lehren kann und jeder hat so seine eigene Interpretation von dem, was man macht. Und das ist so schön, dann deren Meinungen zu hören und sie fühlen zu lassen. Und ja, es ist so sehr bewegend. Und auch einfach Rollen zu spielen, die einen wachsen lassen und entwickeln lassen. Und manchmal ist es auch geil, sich so ein bisschen zum Limit zu pushen für eine Rolle.
Aha. Also, dass du so aus dir rauskommen musst.
Mhm.
Wie es jetzt Harriet gar nicht machen würde. Das ist so dann, da versuchst du dann ein Limit bei dir zu erreichen.
Das auch. Also ja, sich so auch unterschiedliche Charakterzüge aus einem rauszuholen, aber auch sich an Emotionen zu pushen. Also so sich an Extremen zu pushen. Und auch wenn man viel so emotionale Szenen hat, dann ist es irgendwie wie so eine Sucht so ein bisschen, dass man sich fühlt und dass man so viel spüren darf. Das hört sich ein bisschen krank an.
Es hört sich an, als hätte, ja, du bist sehr passionate und das liebe ich. Und ich kann das total nachvollziehen, dieses, man will jetzt was fühlen und man will jetzt auch an seine Grenzen kommen. Was ich mich aber gerade frage, wenn du eine Rolle spielst, die, sagen wir mal, super, super traurig ist, super melancholisch ist, wie kriegst du dich dann wieder zu Harriet? Weißt du, das ist ja super schwer, dann aus dieser Emotion rauszukommen, weil die ist dann ja auch echt. Die ist zwar gespielt, aber du musst sie ja fühlen, um sie auch authentisch spielen zu können.
Ja, das ist schwer. Und ich glaube, es ist auch immer noch, also ich bin immer noch im Prozess, das zu lernen.
Ja.
Ich habe es ganz lang nicht geschafft, einfach weil klar, der Körper kann es nicht unterscheiden, dass das jetzt nur die Rolle ist. Und es ist auch unfassbar anstrengend für den Körper. Und ich habe dann immer so versucht, jetzt so bei Maxenhall 2 jetzt im Sommer mehr Rituale zu machen, dass ich wieder irgendwie mich mehr spüre oder mehr Sport. Also so Kleinigkeiten, wo ich dann einfach wieder weiß, wer ich bin. Aber eigentlich in der Zeit, wo man dreht, bin ich nicht wirklich existent. Also es ist so, bin ich schon irgendwie eine andere Person. Und spüre die andere Person. So. Aber man nimmt, also es gibt ja unterschiedliche Methoden auch beim Schauspiel, aber ich nehme auch schon sehr viel aus meiner emotionalen Welt, um zu spielen, was ich erlebt habe oder was mich berührt oder was mich traumatisiert hat oder whatever, um die Rolle zu spielen.
Wow, das heißt, manchmal retraumatisierst du dich, um ein Gefühl aus dir rauszukriegen.
Ja. Aber es ist auch ein bisschen, ich habe das Gefühl, ich verarbeite dadurch auch viel. So, weil ich nicht jemand bin, der das dann verdrängt. So, und ich gehe dann durch den Schmerz.
Hattest du eigentlich als Kind Vorbilder, auch so in der Schauspielerei, wo du so dachtest, so wie die Person möchte ich mal werden? Oder kam das wirklich einfach aus dir raus?
Ich glaube, ich fand schon immer ein paar Leute cool und beeindruckend und deren Karriere. Aber es war jetzt nie so, wo ich sage, so will ich werden. Ich glaube, das ist ja nie möglich. Du kannst ja nicht werden wie irgendwer anderes. So. Und alles, jeder hat seinen eigenen Weg. Deswegen, ich habe mich nie, und ich glaube, es ist auch gesund, sich da nicht so zu vergleichen auch.
Sehr gesund.
So, oder?
Klingt auf jeden Fall sehr gesund. Also, dann heißt es, dass du heute auch nicht wirklich Vorbilder hast.
Ich finde Vorbilder irgendwie ein schwieriges Konzept oder Wort. Also es ist so, ich weiß nicht, wie ich mit Vor-, also ich kann Vorbilder ist so, kann das nicht so greifen, weil ich so bin, ja, ich finde jetzt zum Beispiel Taylor Russell, weiß nicht, ob du sie kennst, oder Zendaya haben eine coole Karriere und mag ich gerne und ich schaue denen gerne zu, die Rollen, die sie spielen. Aber ich finde, es ist nicht so, die Menschen sind ja nicht so greifbar. Ich kann ja nicht sagen, so will ich werden. Weißt du, was ich meine?
Vollkommen.
Also es ist so...
Vollkommen. Ich glaube aber, man könnte Vorbilder auch so verstehen, dass es einfach Menschen sind, die einen inspirieren und motivieren, weil ich tue mich auch ein bisschen schwer mit dem Begriff Vorbilder und ich habe immer gedacht, ich muss halt irgendwie ein Vorbild haben und dann habe ich immer so jemand gesagt wie, meine Oma ist mein Vorbild. Weißt du, also
ja, voll.
Einfach, ja, jemanden, den man halt toll findet.
Ja.
Aber ich verstehe vollkommen, was du meinst, weil ich beispielsweise, ich habe jetzt letztes Wochenende Beyoncé-Konzerte angeguckt online, weil ich nichts zu tun hatte, weil ich einen verletzten Daumen habe, erzähle ich gleich. Also auf einer Videoplattform, YouTube, habe ich mir unterschiedliche Konzerte angeguckt von Beyoncé.
YouTube.
Genau. Und ich habe mir das angeguckt und ich war so, wow, diese Frau, die haut mich einfach nur um, ich will so sein wie sie. Und dann war ich so... Let's get into the rabbit hole und habe mir wirklich alle möglichen Dokumentationen angeschaut, wo man Beyoncé sprechen hört mit ihrem Team, mit anderen Leuten und alles. Und ich war so, oh mein Gott, sie inspiriert mich so sehr. Und ja, so kann ich das ja auch sagen. Und so wie sie Kritik äußert, das ist ja voll schlau. Und dann war ich so, ich glaube, sie ist mein Vorbild. Weißt du, was ich meine? Aber natürlich will ich nicht so werden wie Beyoncé. Ja. Wer weiß, vielleicht bin ich auch in 5 Jahren ein Popstar. Aber nein, es ist einfach so eine Person, die was aus mir rausholt, wo ich so bin, ja, ich will das auch und ich glaube, ich kann das auch. Jemand, der einen so ansteckt.
Ja, okay, das check ich.
Ja?
Ja, aber ich habe das Gefühl, wenn man das zu oft macht oder wenn ich es bei vielen Personen habe, verkrampfe ich so. Also ich mache mich so verrückt im Kopf. Weil ich so bin so, weiß nicht, das ist dann so wie so ein zu, nicht zu obsessed, aber es ist so...
Sehr gewollt?
Ja, ich habe das Gefühl, ich verliere so und dann... Mich oder
dich? Ja, ja so. Stimmt. Du hast recht. Oder vielleicht war das auch keine gute Idee von mir. Jetzt, wo du sagst, nee, das Ding ist ja, du bist eine talentierte Schauspielerin und du könntest dann wahrscheinlich spielen, als wärst du Beyoncé, wenn du hier bist. Wer weiß.
Naja. Naja.
Werbung. Leute, mal eine ganz elegante Frage. Für was gebt ihr eigentlich am liebsten Geld aus? Ich weiß, fühlt sich jetzt irgendwie sehr privat an, aber für mich ist es auf jeden Fall das Wohlbefinden. Denn da habe ich das Gefühl, ist das Geld auch richtig investiert. Aber es fällt mir dann auch schwer, darauf zu achten, wie viel Geld ich gerade dafür ausgebe. So im Moment zu leben und an morgen zu denken, das kann irgendwie schon ein Spagat sein. Aber mit einem nachhaltigen Konto wie bei Tomorrow weißt du, dass dein Geld für eine bessere Zukunft arbeitet, egal wie es gerade sonst so läuft. Tomorrow ist ein junges Unternehmen für mobiles Banking, die unterschiedliche Features haben, die helfen, deine Finanzen sehr einfach im Griff zu haben. Zum Beispiel kann ich mir ein Wohlfühl-Pocket eröffnen und da dann immer wieder Geld zurücklegen. Das heißt, das nächste Mal, wenn ich eine kleine Wellnessreise für mich mache, dann muss ich gar nicht darüber nachdenken, ob und wie viel Geld ich ausgeben will, sondern ich habe eben auch schon mein Pocket und kann komplett im Moment sein. Und wenn es dir schwerfällt, regelmäßig Geld zurückzulegen, kannst du auch den Taschendieb reinlassen, denn der holt sich dann regelmäßig ganz automatisch einen zufälligen Betrag von deinem Konto in die Pocket hinein. Also ganz cool, du öffnest dann die App und du siehst, in meiner Wellness-Pocket habe ich inzwischen so und so viel Geld. Und man merkt gar nicht, wie das Geld vom Konto in deine Sparpocket geht. Bei Tomorrow kannst du ab 0 Euro pro Monat ein Konto eröffnen. Du kannst dir jetzt einfach die Tomorrow-App herunterladen und in wenigen Minuten dein neues Konto eröffnen. Tomorrow ist dein Konto für alles, was jetzt und morgen wichtig ist. Die Bereitstellung der Bankdienstleistung erfolgt durch Solaris SE. Alle weiteren Infos findest du dazu, wie immer, in den Shownotes.
Werbung Ende. Aber mal ganz kurz zu meinem Daumen. Ich glaube, die Geschichte kann man jetzt mal kurz droppen. Also, alle, die auch mit Video zuschauen, sehen, ich habe einen wunderschönen, tollen Verband an meinem Daumen. Also, kurze Geschichte. Letzte Woche war ich in Paris. Und hatte einen Job. Und er war auch wichtig und ich habe mich ganz toll gefreut. Und dann bin ich um 5 Uhr morgens aufgestanden, habe Sport gemacht. Ich war so, der Tag gehört mir. Ich bin in die Dusche gegangen, wie man es halt nach dem Sport macht. Und mir ist eingefallen, dass ich noch was in meinem Koffer habe. Also habe ich die Dusche dann auch ausgemacht und wollte dann meine Skincare holen. Bin nackig zu meinem Koffer gelaufen. Hab was rausgeholt und er stand an der Tür vom Bad. Ich habe mich rumgedreht, so ungefähr 180 Grad. Und wie es der Zufall so will, hat sich mein Daumen verfangen im Türschloss, im Türrahmen. Ja? So. Und ich merke den Widerstand und ich will meinen Finger nur da rausziehen. Und dabei hobel ich mir den ganzen Nagel an meinem Daumen raus. Richtig schlimm. Ich habe dann meine andere Hand gepackt und habe meinen Daumen angeguckt, wo dann nur noch der Nagel an einem seidenen Faden dranhang. Und Girl, die Wurzel war draußen. Also unter der Haut. Unter der Haut war dann leer und das kam dann so da raus, ja. Und ich war klitschnass, stand mit meinem blutenden Finger da, Scheiße. Nackig, und mein Kreislauf hat einfach aufgegeben. Und ich habe mich dann so auf den Boden gesetzt und habe mein Handy genommen und habe dann Julia und Leni angerufen, mit denen ich zusammenarbeite. Und dann ist Leni rübergeflitzt, hat mich dann angezogen, die Arme, hat ein paar Mal gewürgt, weil sie den Finger gesehen hat.
Oh Gott.
Ja, und dann, dann war es echt eine nervige Zeit in Paris. Und ich war dann im Krankenhaus. Die konnten nicht wirklich was machen, haben Verband drum gemacht. Und dann habe ich noch geshootet.
Wirklich?
4 Stunden lang, ja.
Wirklich?
5 Stunden. Ja. Bekomme ich jetzt irgendeinen Orden?
Hart.
Und jetzt bekomme ich den heute danach abgenommen. Also nach unserem Gespräch habe ich nur noch 4 Nägel.
Wow.
Wow. Und es besteht die große Möglichkeit, dass ich nur noch 4 Nägel an meiner linken Hand haben werde.
Weil es nicht nachwächst.
Weil es vielleicht nicht nachwächst. Weil die Nagelmaterie, also der Wurzel, beschädigt ist.
Arsch.
Ja. Deswegen, ich liebe deine Nägel. Also während du die ganze Zeit gestikulierst, schaue ich dich an und ich bin einfach nur...
Oh mein Gott.
Ich liebe deine Nägel. Ungefähr so lang waren meine Nägel auch. Boah, die sehen wunderschön aus. Sei einfach jetzt ganz, ganz vorsichtig.
Aber es ist wirklich gefährlich.
Gefährlich.
Es ist wirklich gefährlich.
Ja.
Scheiße.
Aber ist okay. You go, aber girl.
Wie,
ich nie wieder. Ich habe jetzt nur noch ganz kurze Fingernägel. Ich werde mir niemals wieder erlauben, lange Fingernägel.
Aber macht dir das Angst, wenn du jetzt nur, also, oder bist du so, dann habe ich halt nur vier Fingernägel. Oder
macht
dir Angst?
Macht mir schon ganz doll Angst. Und ich meine, ich habe nächste Woche Shootings und auch einen Covershoot, worauf ich mich auch total freue. Und ich habe dann nur vier Nägel und habe wahrscheinlich einen dummen Verband. Naja, anyways, es kann mein Markenzeichen werden.
Eben. Ich habe nur vier Fingernägel.
Und du?
Stephanie Giesinger? Ich habe nur vier Fingernägel.
Ja, ich finde, das ist cool, tatsächlich.
Sehr cool.
Okay, Entschuldigung für meine kleine Story. Wollte ich jetzt kurz mal loswerden, wieso ich hier mit so einem schönen Verband sitze.
Weißt du noch als Kind, dass man immer einen Verband haben wollte?
Pflaster? Ich wollte immer so süße Pflaster haben. Wolltest du Verband haben?
Ja, ich wollte immer so einen Gips haben. Ich bin auch immer mit so...
Oh Gott, was kommt jetzt?
Krücken in die Schule.
Du bist mit Krücken in die Schule, ohne Schmerzen zu haben. You truly are an actress. Du bist eine Schauspielerin. Du bist geboren, um zu spielen.
Ich glaube, dann wurde ich von meinen Brüdern verarscht. Dann habe ich es nie wieder gemacht.
Ach so. Ist okay. Wir alle haben komische Sachen gemacht. Okay, zurück zu dir und deinem Leben. Wir haben gerade schon gesagt, du lebst gerade auf jeden Fall ein verrücktes Leben. Hast du dir als Kind schon vorgestellt, dass dein Leben ungefähr so passieren wird? Hattest du eine Vorstellung von deinem Leben?
Natürlich hat man das irgendwie geträumt, wie das Leben aussehen soll oder was die Idealvorstellung ist. Aber ich glaube, ich habe mir da immer so ein bisschen diesen Druck genommen. Ich war immer so, alles passiert, wie es passieren soll. So, ich, wenn die Zeit kommt, dann werde ich spüren, was ich machen soll. Und es war irgendwie, es nimmt ganz viel Druck raus, weil ich so das Gefühl habe, viele sind so, mein Gott, ich muss dahin und ich muss das und das machen. Und man hat so ganz viele Möglichkeiten. Und ich bin so, habe so eine sehr starke innere Ruhe irgendwie, wie ich so bin. Alles kommt, wie es kommen soll. Und ich glaube, das ist bestimmt, weil halt alles so irgendwie plötzlich passiert ist und es nicht so geplant war, habe ich so dieses Vertrauen in mich und in das Leben. Und wie es sein soll.
Voll
so
schön.
Ja, ich glaube, das ist irgendwie tut voll gut, weil ich so merke, viele in meiner Generation sind so, oder in meinem Alter sind so krampfhaft am Suchen. Und ich glaube, das ist ein großes Geschenk. Aber auf jeden Fall ist es, was passiert ist, jetzt auch mit Maxon Hall, ist ein großer Traum und ist in Erfüllung gegangen. Und das ist richtig schön. So. Also so ist kleine Harriet, wäre sehr stolz.
Oh. Ja, finde ich auch immer eine sehr schöne Übung, wenn man gerade so verzweifelt ist im Leben, einmal zu denken, wenn mich jetzt die Version von mir damals, also Kind-Version, sehen würde, wäre sie extrem stolz.
Voll.
Das ist immer eine sehr gute Übung für mich.
Ja.
Du hast ja schon sehr früh große Rollen auch übernommen dann als Schauspielerin und hast auch Tina an der Seite von... Mhm. Bibi gespielt. Bibi. Wie würdest du sagen, unterscheidet sich dieser Erfolg zu dem Erfolg jetzt nach der Serie von Maxon Hall?
Boah, Welten. Also so, Bibi und Tina ist ja schon einfach ein Klassiker oder ein Ding in Deutschland.
Ja.
Und Maxon Hall ist einfach auch erwachsener und es war voll der gute Schritt für mich, weil so von Bibi und Tina und von so Kinder zu so Jugendlichen, Erwachsenen, es war so perfekt, es war so auch so ein gutes, also ich war sehr jung, ich war 18, wie du vorhin gesagt hast, aber es war irgendwie ein gutes Timing und weil auch Ruby so alt ist, wie ich damals war. Und genau, und dann ist es ja auf jeden Fall international gegangen, was keiner erwartet hat, was irgendwie in dem Ausmaß in Deutschland noch nicht passiert ist und wo man so ist, so krass, dass das passieren kann. Das ist für diesen deutschen Markt einfach so ein großes Ding. Und das war ja bei Bibi und Tina gar nicht so. Also, dass wir einfach so viele Leute erreicht haben, weltweit, ist krass. So, das ist gar nicht greifbar irgendwie.
Und als du dich für Maxon Hall beworben hast, wusstest du überhaupt, dass es da um richtig Maxon Hall geht? Also, Maxon Hall basiert ja auf so einer Buchreihe, oder? Mhm. Save Me. Mhm. Wusstest du, dass es darum geht? Ich habe nämlich gehört, dass man oft auch so Castings hat, wo man gar nicht so richtig weiß, wofür man vorspricht.
Ja.
Warte, wusstest du es schon?
Nee.
Achso, du wusstest es auch nicht.
Ich wusste es nicht. Ich habe die, also wir haben so zwei Szenen bekommen und dann habe ich das ein paar Runden irgendwie gemacht und dann war ich, und ich muss sagen, ich war am Anfang so, oh Gott, wird das kitschig. Also ich war so, ich weiß auch, das war so ein Casting, wo man so ganz viele Leute in einem Raum sind, die für die gleiche Rolle vorsprechen. Und du wirst immer so aufgerufen und dann musst du wieder warten, bist wieder aufgerufen. Ich hasse sowas. Und dann sitzt du da und ich war den ganzen Tag da und ich war irgendwie, es war auch einfach ein schlechter Tag. Ich war genervt und ich war krank und ich war einfach so, ich habe keinen Bock. Und ich bin reingegangen, habe es gemacht und ich war auch so, okay, gehe ich ja nie wieder davon. Und dann bin ich weitergekommen, weil ich so, warum? Warum? Und dann irgendwie bin ich nochmal weitergekommen und dann war die letzte Runde und dann wurde ich nur noch mit Damian gecastet. Und dann war ich so, okay.
Kanntest du Damian da schon?
Ich habe ihn bei dem einen Casting schon kennengelernt, aber ich war so, wer, also ich war mir sicher, dass er die Rolle bekommt, aber ich war so, ja, wir beide, nee, bleib nicht.
Ach so, echt?
Ja, ich war so, ja, also das war so das erste Gefühl. Aber er war halt auch sehr in der Rolle und er ist ja schon, also James ist schon sehr arrogant und so. Genau, und dann habe ich tatsächlich beim letzten Casting, hat mir meine Agentin das gesteckt, dass es Save Me ist. Und ich hatte die Bücher damals gelesen, als ich so 14 war oder so.
Nein.
Das heißt, ich kannte das und war so, okay, geil, das ist cool. So, und dann hatte ich auch mehr Vertrauen darin, weil ich die Bücher kannte und ich wusste, worum es geht und ich wusste auch so, also dann hatte ich auch mehr Bock. Ich war so, okay, man, das ist nicht ganz, also shit's kitschig, aber es ist nicht schlecht, so. Mhm. Und dann habe ich irgendwann den Anruf bekommen, dass ich die Rolle habe. Ja. Und dann war ich so, geil. So, ich war im Rewe, war so einkaufen.
Klar.
Dann kriege ich diesen Anruf. Und ich weiß nicht warum, ich bin in diese blöde Rewe-Toilette gegangen, wo so Baby geschrien haben und Föhns und hab da so telefoniert und die haben mich so nicht gehört. Und ich war so, danke, danke, danke. Und dann irgendwann war so ein Kumpel, war so, warum bist du nicht rausgegangen? Ja, ich war so, keine Ahnung. Weiß ich nicht.
Ja. Wie hat sich das angefühlt?
Boah, ich war ein Stein vom Herzen gefallen. Ich war wirklich so weit, so immer solche Runden und nochmal weiter und nochmal weiter. Und man gibt so viel da rein und so viel Energie. Und es waren auch immer echt lange Tage. Und es war auch echt sehr, also dadurch, dass es auch ein großes Projekt ist und Amazon, ist es schon so, die haben einfach unfassbar viele Leute gecastet dafür. Und es ist dann auch ein Druck, so, den man ja dann irgendwie hat. Und das war dann einfach so, endlich, geil. Es war so, es hat sich gelohnt. Es war so ein richtiges Glücksgefühl.
Richtig schön.
Ja, es war, hat richtig gut getan. Es war sehr wichtig.
Und dann hast du dich aber mit Damian verstanden. Mhm. Und dann war es okay, cool. Weil ich mag Damian. Und ich meine, man kannte Damian ja auch schon von How to Sell Drugs Online Fast. Mhm. Und irgendwie hätte ich, wenn ich dann zum Casting gegangen wäre und Damian gesehen hätte, hätte ich, glaube ich, schon gleich gedacht so, ah, so schlecht kann das hier nicht werden, oder?
Ja, voll.
Ja.
Ja, das stimmt.
Das hätte mir auch schon irgendwie eine Sicherheit gegeben.
Das stimmt. Und ich war mir sehr sicher, dass er es bekommt. Und dann auch beim letzten Casting, wo wir nur noch zu zweit waren, war es dann auch voll, also hat man voll gemerkt, okay, wir haben eine Chemie und es funktioniert so. Und dann haben wir uns auch gut verstanden.
Und als du dann die Rolle bekommen hast,
ja,
wusstest du dann, dass das dein Leben so verändern wird? Hattest du das schon so im Gefühl?
Mm-mm. Überhaupt nicht.
Da dachtest du einfach, okay, ist jetzt die nächste Serie, mal gucken, was passiert.
Ja, also ich wusste schon, okay, Amazon ist cool und das kann die Bücher, aber es ist auch so, Bücher zu verfilmen, also eine Buchvorlage zu verfilmen, ist auch, kann auch schief gehen. Also weil die Bücher haben sehr viele Fans und wenn du das verkackst, dann ist dumm so. Deswegen, ich hatte davor auch riesen Respekt.
Ja.
Aber auch wieder da, ich war so, okay, ich vertraue mir, ich vertraue denen, ich lass mich fallen, ich mach das, vertraue Damian. Und dann haben wir das gedreht und es war eine krass intensive Zeit. Und es war auch wirklich so, wir haben so viel reingegeben und ich war so, wenn das sich jetzt nicht lohnt, dann ist richtig scheiße. Also man hat so viel irgendwie sich zum Limit gepusht. Und da hatten wir es einfach nur gehofft und dann hat es ja 2 Jahre gedauert, bis es rausgekommen ist. Und war so die ganze Zeit so, okay, wird es was, wird es nichts. Und dann irgendwann meinten die von Amazon so, okay, das wird geil. Und dann sind noch mehr Länder draufgesprungen und dann haben sie es verschoben, weil wegen Marketing. Und wir waren alle so, naja, die labern nur, ja, chillt mal. Und dann wurden Damien und ich spontan nach L.A. Eingeflogen für eine Premiere da.
Die Premiere war in L.A.?
Ja, genau. Eine zweite.
Excuse me?
War so am Freitag irgendwie oder am Donnerstag haben wir einen Anruf bekommen, ja, ihr fliegt morgen nach L.A. Und bis Sonntag. Und glaube, an dem Punkt, da haben wir so telefoniert und wir waren so, fuck, okay, ich glaube, es stimmt, was sie sagen. Und dann haben wir gemerkt, so, dann hatten wir auch ein bisschen Schiss. Wir waren so, was passiert jetzt in 5 Tagen? Also, was wird passieren? Und dann kam es raus und dann ist es so passiert, wie sie es erhofft haben. Ich glaube, sogar besser. Also, ja, es war krass.
Ich habe es ja auch geschrieben. Maxon Hall wurde dann kurz nach der Veröffentlichung zur weltweit beliebtesten Serie auf Prime und landet dann in 120 Regionen auf Platz 1. 120 Regionen.
Das ist krass.
Das kann man gar nicht begreifen. Nee,
ist voll gar nicht greifbar. Das ist krass.
Also herzlichen Glückwunsch. Danke. Erstmal. Der Hammer. Und ich meine, es liegt ja auch unter anderem an dir, weil hättest du nicht performt, wäre es sicherlich auch nicht so erfolgreich gewesen. Also du kannst dir auf jeden Fall einen kleinen Schulterklopfer geben. Das ist verdient.
Danke.
So ein Erfolg kann ja super viel Positives in einem auslösen. Hattest du aber irgendwie auch Bedenken, dass sich so eine schnelle Veränderung in deinem Leben auch falsch anfühlt? Also gab es so einen großen Punkt, wo du so gemerkt hast, boah, jetzt bin ich super erfolgreich und mein Leben ist gar nicht mehr das, was es mal war? Weil so war das damals bei mir bei Germany's Next Topmodel.
Ja.
Ich wirklich so von einem auf den anderen Tag komplett anderes Leben. Ich wurde von allen anders angeguckt, anders angesprochen. In der Schule war alles einfach nur so, ich war nicht mehr ich.
Aber das ist, ich glaube, aber Schule ist halt auch nochmal ein Ding.
Ja.
Wie alt warst du?
17.
Ja, das ist halt schon auch nochmal, glaube ich, wenn man in der Schule ist und man ist noch gar nicht so, man steht noch gar nicht so im Leben.
Ja.
Und da ist, glaube ich, auch in dem Alter noch viel mehr so Neid und sowas. Und auch mit Lehrern bestimmt, oder?
Mit LehrerInnen war das echt das Schlimmste. Also, was ich für Kommentare gehört habe. Wenn ich wirklich nur so eine Minute zu spät gekommen bin, war es so, mussten Sie sich noch schminken, Frau Giesinger?
Oh.
Und war ich so, nein! So richtig,
böse.
Richtig schlimm.
Böse.
Und manche waren dann aber auch ultra nett plötzlich. So, die davor ein bisschen scheiße waren zu mir. Und dann waren sie so, oh ja, und toll. Ja, wenn Sie noch ein bisschen Nachhilfe brauchen, ich bin natürlich da.
Nein.
Und dann auch wirklich so, könnten wir ein Autogramm haben? Könnten wir vielleicht ein Foto machen für die Tochter? Eigentlich total süß, aber mit 17 Jahren war das alles für mich nicht begreifbar. Also es war einfach, ich konnte es nicht begreifen. Ich konnte es nicht verarbeiten.
Mhm.
Und ich habe mich sehr einsam gefühlt. Extrem einsam, weil ich war nicht mehr ich. Und der Kreis um mich herum war auch nicht mehr der gleiche.
Und hattest du aber Freunde, die das ähnlich erlebt haben oder die ähnliche Aufmerksamkeit hatten?
Wie ich?
Ja.
Nein,
gar nicht. Ne?
Nee, also ich habe meine besten Freunde auch immer noch, die ich auch damals in meiner Kindheit hatte, zum Glück. Und die haben mich weiterhin normal behandelt und haben mich gehänselt und haben irgendwie lustige Sachen mit mir gemacht. Aber alle anderen hatten irgendwie so eine Angst vor einer Berührung mit mir, weißt du? Und ich muss sagen, selbst mit meiner Familie, ich war ja ein paar Monate dann auch weg zum Drehen. Ich bin zurückgekommen und ich hatte das Gefühl, irgendwie ist jetzt alles anders plötzlich.
Krass, weil mehr so Interesse besteht oder mehr Stolz?
Mehr Stolz auf jeden Fall. Und auch so ein bisschen so, oh wow, du bist nicht mehr die kleine Steffi. Also ich bin aber auch in dieser kurzen Zeit so schnell erwachsen geworden, musste ich ja auch. Und ich war einfach immer ein sehr schüchternes Mädchen. Habe mich auch in der Schule eigentlich immer voll zurückgehalten und war nie so jemand, die so irgendwie viel Aufmerksamkeit wollte. Und ich glaube, keiner hat damit gerechnet, dass ich dann bei Germany's Next Topmodel mich vor eine Kamera setzen kann und einfach vor mich hinreden kann und dass es sich auch gut anhört und anfühlt und ich authentisch sein kann. Ich glaube, keiner hat damit gerechnet und ich habe mich selbst damit überrascht, aber auch alle Menschen um mich herum. Und ja, es war irgendwie so ein, ich habe wie so einen Quantensprung gemacht und ja, mein Leben musste noch so ein bisschen nachziehen. Weißt du, was ich meine?
Es ist so ein bisschen so, dass man auch so das Gefühl hat, man spielt auch so eine Rolle. Also du hast so eine Version von dir gespielt oder du warst eine Version von dir?
Ja, ich frage mich häufig, wer bin ich eigentlich?
Wer bin ich eigentlich? Warum bin ich hier?
Also, ja, sicherlich. Wie bin ich hierher gekommen? Aber ich glaube, wir alle haben so unterschiedliche Teile in uns, die sicherlich manchmal mehr, manchmal weniger zum Vorschein kommen. Und das ist auch das Tolle daran. Ich glaube, auch mit unterschiedlichen Menschen ist man unterschiedlich. Auf unterschiedlichen Sprachen hat man eine unterschiedliche Persönlichkeit. Das bemerke ich ganz doll bei mir. Und ich glaube, bei GNTM habe ich einfach schnell auch durchschaut, wie ich sprechen möchte, beispielsweise, wenn so Realisatorinnen vor dir sitzen und dir halt was in den Mund legen wollen, wie beispielsweise, Nathalie hat gerade das und das über dich gesagt, was würdest du ihr gerne sagen, krass. Weißt du? Und dann kannst du natürlich anfangen zu lästern und dann bist du ganz schnell an einem sehr schlechten Ort öffentlich und ich habe das sehr schnell durchblickt und habe da einfach meine Souveränität behalten. Ich glaube, da konnte ich gut auf mich aufpassen. Aber ansonsten würde ich jetzt nicht sagen, dass ich was vorgespielt habe.
Nee, aber dass es so eine Version ist, einfach von einem selbst, wo man dann irgendwie so überrascht ist, dass es existiert.
Ach so, ja, so, doch. Weißt du? Doch, safe.
So, das habe ich dann auch das Gefühl. Also ich bin schon auch, glaube ich, war auch ein schüchternes Kind. Und auch in meiner Jugend und so. Aber es gab immer so eine Persönlichkeit in mir, die ich bin zum Beispiel, mag auch Aufmerksamkeit nicht so gerne. Also so ist für mich so wie beim Women of the Year Award. Oh, so, scheiße, diese ganze Aufmerksamkeit. So. Aber irgendwie, vielleicht ist Spielen das falsche Wort, aber da kommt so eine Version aus einem heraus, die das irgendwie gut ausblenden kann oder diese Version irgendwie lebt. Und deswegen funktioniert das irgendwie. Aber ich hatte auch so das Gefühl, dass bei meinen Eltern oder bei meiner Familie, dass auf jeden Fall mehr Stolz dann auf einmal da war.
Hattest du Angst, dass sich zu schnell zu viel in deinem Leben verändert, generell? Oder nimmst du das überhaupt so wahr?
Es ist, glaube ich, ein ganz komisches Gefühl, was ich dazu habe. Weil es ist, glaube ich, so schnell, also es fühlt sich alles an wie so ein Fiebertraum. Es fühlt sich noch nicht so, dass ich das erlebt habe. Also es ist wie so, auch so ganz oft, auch vorhin, als du das Opening gemacht hast, war ich so, irgendwann, ach, sie redet über mich. Also es war so, oder auf der Straße, wo ich Leute ansprechen, ich check das am Anfang nicht. Und ich bin so, ach ja, also ich vergesse es einfach, dass ich das bin. Und ich glaube, das ist auch sehr gesund.
Ja.
Aber deswegen habe ich so manchmal kein Gefühl dazu. Und die Angst war auf jeden Fall da, wie sich das Leben verändern wird. Aber es ging so schnell, dass man das gar nicht, dass die Angst gar keinen Platz hatte. Und wir haben halt dann direkt danach angefangen zu drehen, was sehr, sehr gut war. Wo wir dann einfach weiterhin in dieser Bubble oder in dieser Welt gelebt haben, wo halt, wir hatten keine Zeit für Social Media oder irgendwelche Events oder so, whatever. Sondern wir waren halt nur da und haben gearbeitet. Und das war gut, dass man gar keinen Platz hatte, so darüber nachzudenken. So. Und dann bin ich auch direkt nach dem Dreh irgendwie, habe ich weitergemacht, war die ganze Zeit unterwegs. Also es gab nie so eine Lücke, wo ich das Gefühl hatte, okay, ich kann jetzt darüber viel, viel nachdenken.
Also du hattest eine Zeit lang dann extrem, extrem viel Aufmerksamkeit, konntest es nicht verarbeiten und jetzt hast du ein bisschen weniger Aufmerksamkeit, weil das sich einfach ja etabliert hat. Macht das eigentlich, löst das Druck in dir aus, dass du so denkst, scheiße?
Ja, schon.
Ja?
Also ich habe letztens auch drüber nachgedacht, wo ich so war, das ist halt so ungewöhnlich in Deutschland, dass das passiert ist. Was, also man hat so einen Druck, was kann ich jetzt machen, dass das toppt?
Ja, klar.
Also weißt du, es ist so, was in Deutschland, welches Projekt kann ich machen, das übertrifft? Und das ist eigentlich nicht möglich. Und weißt du, ja, okay, scheiße. Ich bin so jung und das ist so, was, und es ist aber auch so, ich glaube, ich habe mit meinen Eltern drüber geredet und die waren auch so, ja, aber warum will man immer, also
immer mehr.
Also, ja. Du, das, was du geschafft hast, ist doch so toll und es ist so viel wert. Warum immer besser und weiter? Und darüber habe ich ganz lange drüber nachgedacht, wie ich so war, nee, so will ich eigentlich gar nicht werden. Und das ist auch nicht der Grund, warum ich den Beruf mache, sondern ich will den Beruf machen, weil mich Rollen inspirieren und weil mich Menschen inspirieren und weil ich das spüre und nicht, weil ich irgendwie ein Projekt habe, wo die Aufmerksamkeit größer ist. So. Und da muss ich mich dann immer wieder so wegrudern davon, von dieser Idee oder von diesem Druck, wo ich so bin, nee, warum machst du es wirklich? So wieder so erden und wieder so zu sich kommen.
Voll schön.
Ja.
Eigentlich eine sehr gute, rationale Sichtweise darauf, weil ich habe das auch, dass ich so denke, ich bin nicht mehr so erfolgreich, wie ich mal war. Also es kommen immer wieder so Gedanken, die mich einfach selbst zerstören. Und dann verfalle ich auf jeden Fall in eine Trauer. Und rational darüber nachgedacht, weiß ich auch, ich kann mir einfach auf die Schulter klopfen, war alles super. Jetzt einfach, selbst wenn es gar nicht mehr weitergeht, kann ich ja dankbar sein für das, was es war und was es auch gerade ist. Aber ich weiß nicht, irgendwie ist es trotzdem so ein Druck, dann weitermachen zu können und weiter performen zu können, wo ich selbst merke, dass ich Blockaden bekomme. Also mir fällt es so schwer, auf Instagram zu posten. Ich poste eigentlich so gut wie gar nichts mehr, weil es so ein ist so, oh, ich kann Instagram nicht mehr benutzen, weil es geht einfach nicht mehr. Irgendwie hatte ich eine Zeit lang da so viel Erfolg und so viel Kreativität und ich konnte so viel da machen, dass es jetzt wie so eine Blockade ist. Wenn ich nur Instagram öffne, wird mir schon übel. Krass. Und da denke ich mir auch, das ist rational betrachtet so schade, aber es ist so ein...
Aber das Leben ist halt auch so schnelllebig und auch diese Branche ist so schnelllebig und Leute kommen und Leute gehen und man ist gerade im Gespräch und dann wieder nicht und es ist so, man kriegt es ja so bei anderen mit. Ja. Und das ist gruselig, wenn man so, man will, man hat so das Gefühl, man rennt so einem Ball hinterher und ist so... verliert sich so dabei und ist so, hä, wo renne ich gerade hin? So, ist so total bescheuert trotzdem, aber ich verstehe voll, dass man da so, dass dieses Gefühl trotzdem immer im ist.
Voll das schöne Bild, man rennt so einen Ball hinterher. Und dann guckt man so um sich und man so, wait a minute, wo bin ich eigentlich?
Hä, wo ist der Ball?
Ja, das stimmt, okay. Ich stell mir den Ball einfach das nächste Mal vor, wenn ich in einer Self-Crisis bin. Okay, zurück zu dir. Hattest du eigentlich Sorgen, in eine Schublade zu geraten mit Maxton Hall oder hast du es immer noch? Denn wenn man ja eine Rolle gemacht hat, die relativ groß ist, ist es dann schwer, Rollen zu machen, die ganz anders sind, oder? Man wird schnell von der Industrie in eine Schublade gesteckt.
Mhm, voll. Auf jeden Fall habe ich auch sehr Angst gehabt. Mhm. Oder bestimmt auch immer noch. Aber ich glaube, auch mein nächstes Jahr und ich habe ein anderes Projekt und da ist es eine ganz andere Rolle. Und darauf freue ich mich sehr. Und ich glaube, das ist einfach gut, dass die Branche mich auch anders wahrnimmt und nicht nur als Ruby. Cool. Und dass ich auch irgendwie was Ernsthafteres oder auch was Dreckigeres oder einen dreckigeren Charakter oder irgendwas, was so ganz weit weg von diesem Kitsch ist so. Das ist, also es war uns auch bewusst oder mir und meiner Agentinnen, dass wir das so strategisch machen müssen, dass ich einfach was ganz anderes mache. Dass wir eben nicht, also vielleicht keine Liebesstory als nächstes, sondern dass es einfach bewusst gewählt ist. So. Und das ist mega geil, dass es jetzt geklappt hat. Es ist aber auch so, ich denke mir auch so, ja, okay, dann ist man halt in der Schublade. Also klar, man kann es versuchen, da rauszukommen, aber irgendwie denke ich mir auch so, ja, mein Gott, dann drehe ich halt liebe Stories. Also so.
Ist jetzt auch keine Scheißschublade.
Also ja, es ist dann auch so, ja, mein Gott, dann steck mich da halt rein.
Ja.
Also, es ist dann irgendwie so, denke ich mir so, ich versuch's da rauszukommen, aber wenn ihr mich, ihr macht doch eh alle, was ihr wollt.
Ja, das stimmt. Also, kann ich nachvollziehen. Ist auch wieder eine sehr gesunde Sichtweise, tatsächlich.
Ja, ich glaube, man darf da nicht so krampfhaft irgendwie so rangehen. Das wird dann eh nichts.
Das stimmt.
Werbung.
Hallo Leute, hier ist euer Waschbär Simon. Spaß. Hier ist natürlich Stefanie, aber ja, ihr wisst schon, worüber wir reden. Eure Mobilfunkvertrag-Maus Steffi ist zurück mit Simon Mobile. Denn ihr wisst, ich bin auf jeden Fall eine kleine Surferin, nicht im Meer, sondern im Internet. Nicht nur, weil ich Podcasts aufnehme und sie höre, sondern auch, weil ich ein gefragter Social-Media-Star bin. Spaß beiseite. Aber ja, ich glaube, wir alle sind etwas zu viel am Handy und deswegen kann ich euch Simon sehr ans Herz legen. Denn Simon bietet den perfekten Mobilfunkvertrag mit ganz viel Datenvolumen zu einem günstigen Preis an. Und Leute, jetzt gibt es den Mega-Deal zur Black Week. Wer bis zum 8.12. einen Vertrag bei Simon Mobile abschließt, spart 50% auf alles in den ersten 6 Monaten. Das ist eine lange Zeit. 15 GB Datenvolumen bekommt man dann zum Beispiel schon ab unschlagbaren 4,49 Euro monatlich. Leute, das ist günstiger als ein Matcha Latte. Und danach zahlt man zum Beispiel 8,99 Euro im Monat. Und es gibt noch ganz viele weitere Vorteile. Man kann beispielsweise auch monatlich kündigen, wenn man nicht so happy ist, oder seinen Tarif ganz flexibel auf 20 oder 30 GB aufstocken, wenn man ein bisschen zu viel im G-Spot war. Natürlich gibt's on top D-Netz-Qualität und 5G sind sowieso inklusive. Na, All-Net-Flat und Wi-Fi-Calling sind natürlich auch dabei, denn wir leben im Jahr 2024. bald 2025. Lustig, ne? Und wir wären ja nicht der G-Spot, wenn wir nicht noch was extra für unsere ZuhörerInnen hätten. Wer jetzt auf simonmobile.de oder in der App mit dem Code SPOT2 abschließt, also ich wiederhole, SPOT2, bekommt die ersten 12 Monate monatlich 2 GB on top. Und das Angebot ist nur bis zum 16.12.2024 gültig. Alle Infos dazu auch in den Shownotes und unter simon.link/gspot. Ich wiederhole simon.link/gspot. Happy Surfing!
Werbung Ende. Ich bin gespannt, was das für eine nächste dreckige Rolle wird.
Das war das falsche Wort.
Okay.
Was bedeutet dreckig?
Okay.
Okay.
Ruby war sauber. Jetzt kam was Dreckiges. Ich bin gespannt.
Oh Gott.
Aber okay. Du wurdest sehr früh erfolgreich, wie ich schon tausendmal gesagt habe. Hattest dann wahrscheinlich auch schon einen Instagram-Account. Wurdest du auch früh sexualisiert? Dann in Kommentaren, von den Medien, kannst du dich daran erinnern?
Also ja, bestimmt zum Teil auf jeden Fall, von Kommentaren und so. Aber ich hatte immer so das Gefühl, ich will jemand sein und ich wurde so ein bisschen abgehalten, diejenige zu sein. Also ich hatte so das Gefühl, ich wollte immer irgendwie was viel Freizügigeres tragen oder irgendwie
dreckigen
was
Charakter sein.
Charakter sein. Und die waren immer alle so, nein, 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 du bist noch so jung und da, und wollten mich dann, glaube ich, eher so, also nicht beschützen oder so. Und ich war so, nein, ich wollte so rebellieren dagegen. Ich weiß, ich will machen, was ich will. Deswegen war das schon irgendwie immer so, hatte so ein bisschen so eine Scheißegal-Haltung. Und ich glaube jetzt, ich habe einfach so viele weibliche Fans, was mega toll ist. Deswegen, glaube ich, bin ich da so ein bisschen verschont, mit so sexualisiert zu werden. Wo ich aber dann trotzdem merke, dass ich in dem Sinne sexualisiert werde, dass ich nur als Teil von Damian wahrgenommen wurde. So, hat das Sinn?
Ja.
So dieses, dass man gar nicht als Individuum oder als Künstlerin wahrgenommen wurde, sondern viel als die Frau neben ihm. So. Und das hat mich sauer gemacht oder macht mich sauer.
Super sexistisch.
Ja, dass man halt, und das halt auch von Frauen. So, dass man darauf so reduziert wird. Weißt du, hä? Nee.
Ja, ich meine, die Gesellschaft ist halt einfach so aufgebaut. Also ich will hier keinen Schutz nehmen. Aber es ist einfach dann gesellschaftlich so, dass man schnell sagt, oh ja, die Hübsche da an der Seite von oder die Frau von.
Mhm.
Kotzt mich auch
voll,
an.
Voll, richtig.
Es reicht, Leute.
Ja, einerseits wurde ich eben, Frauen haben mir so geschrieben, weil sie dachten, dass ich mit ihm zusammen bin und so waren so, lass ihn in Ruhe und er ist viel besser als du und bla bla bla. Und waren da so neidisch darauf. Und andere haben das so romantisiert, uns beide, und wollten das unbedingt. Also es war so zweiseitig. Man war so, okay, ich kann es niemandem recht machen irgendwie. Es war so, hä, aber ich bin doch viel mehr als das und ich mache diesen Beruf. Also das ist mein Beruf und meine Kunst und nicht mein Beziehungsleben.
Das fühlt sich so eklig an, sowas anzuhören. Und ich kann den Schmerz jetzt gerade sogar richtig gut einordnen. Es fühlt sich an wie diesen ekligen Schmerz, den man verspürt, wenn ein Fingernagel abgerissen wird. Genau so fühlt sich das an, dir da jetzt zuzuhören und zu merken, ja, die Gesellschaft ist immer noch fucking so aufgebaut, dass wir Frauen einfach mal als das Püppchen an der Seite von einem Typen gesehen werden.
Ja.
Fuck you an dieser Stelle. Entschuldigung, ist mir so rausgerutscht.
Voll. Aber war es bei dir? Also hattest du das auch?
Also ich bin ja als erfolgreiche junge Frau alleine da. Ich wurde so, also super schnell sexualisiert. Also bei mir war es eher so, dass ich dann als Objekt betrachtet wurde. Ein Objekt der Begierde. Und ich war halt 16, 17. Hatte dann immer nur so Bikinis an bei GNTM. Hey, vollkommen fein, aber ja, die Gustavs und die, keine Ahnung, wie die auch alle heißen, die haben dann immer schön Fanpost geschickt und wenn ich an einem Red Carpet war, standen sie dann auch immer mit irgendwelchen Bikini-Fotos da und wollten, dass ich unterschreibe.
Stalker. Ich hatte super früh Stalker. Also ich habe noch bei meinen Eltern gelebt. Mit 17 kamen dann unterschiedliche Männer. Ein Mann kam aus Polen und stand dann mit Blumen vor meiner Haustür.
Nein.
Und bei Meet and Greets waren dann auch unterschiedliche Stalker immer mal wieder mit dabei. Hey, es war echt so, wo man denkt,
Gott,
diese Welt ist so eklig.
Alter, krass.
Ja, und ja, das ist nicht mehr so schlimm, aber manchmal gucke ich in meine Insta-DMs. Ich bekomme natürlich ungefragt Dickpics und so weiter, aber ich habe leider immer noch ein paar Stalker, die tatsächlich richtig nach mir suchen.
Krass.
Das ist richtig, richtig schlimm. Mhm. Wir versuchen, die zu verklagen an dieser Stelle.
Sehr gut.
Hate Aid, Leute.
Sehr gut.
Findet ihr auch in den Shownotes, schreiben wir rein. Aber das Problem ist, dass man oft gar nicht da richtig ran kann. Vor allem, wenn sie im Ausland leben, kann eigentlich niemand wirklich helfen. Und ich muss einfach hoffen, dass da nichts passiert.
Das ist krass.
Das ist eklig.
Dass man da nicht so geschützt wird, ist schon hart.
Ja. Ja, und irgendwie ist das, denke ich so, das ist the price you pay. Sollte es niemals sein. Aber ich glaube, dass es noch Menschen gibt oder vor allem Frauen gibt, denen es noch viel schlimmer geht als mir. Ja. Wo waren wir nochmal im Gespräch? nee, wirklich, ja. An dieser Stelle. Wie kann man ein fucking Stalker sein? Ich verstehe das nicht. Also dann muss man doch wirklich einfach nur irgendwie psychologisch betreut werden.
Also ja, auf jeden Fall. Ich glaube aber auch, die sehen dich halt nicht als echte Person.
Hm.
Ich glaube, das ist ja bei Social Media voll oft so, dass man nicht checkt, dass es, also dass es
stimmt,
jemand Echtes ist. So, die sehen dich halt als Showfigur oder so. Weißt du?
Stimmt.
Und nehmen sich das Recht dann raus. Und die würden das ja in echt, also das ist ja, keine Ahnung, ich bin kein, also ich weiß nicht, wie sie denken.
Bist du einer von denen. Naja, ja, wahrscheinlich, ja, du hast recht. Also die sehen so mich gar nicht als wahre, echte Person, Frau, sondern ja, denken halt auch wirklich, ich gehöre denen. Ja. Also das ist wirklich schlimm. Es ist tatsächlich an manchen Tagen für mich ultra schlimm, an anderen Tagen kann ich drüber lachen und kann einfach normal darüber erzählen. Aber wenn ich so schon das Gefühl habe, ich bin gerade mental an einem schweren Ort und dann habe ich auch manchmal Angst, einfach aus dem Haus zu gehen. Du sagst, du wirst jetzt aber nicht so krass sexualisiert oder wurdest zumindest nicht so krass sexualisiert. Aber hast du trotzdem blöde Kommentare? Ja, wie zum Beispiel von den Frauen, die sagen, hey, lass die Finger weg von Damian.
Mhm.
Wie gehst denn du damit um? Hast du da irgendwie ein Werkzeug, das von dir wegzuhalten?
Ich glaube schon, dass ich das gut einfach von mir trennen kann.
Mhm.
Aber natürlich macht das was mit einem. Man ist so, manchmal wird man auch beschimpft und man ist so, und dann fängt man halt so an, darüber nachzudenken, warum, was ist, also was hat man gemacht, was strahle ich aus, was so ist, weil man will ja Menschen nicht, also ich will Menschen, oder ich will es allen gerecht machen und ich will eine positive Person sein und ich will gut für die Menschen sein, so, und ich komme dann in so einen Strudel manchmal und dann muss ich mich auch stoppen, bin so, okay, es hat nichts mit mir zu tun, so, es liegt bei denen, und es geht niemandem was an, so was, also es ist nicht deren Recht, irgendwie sowas zu schreiben. Und ich glaube, dadurch, dass ich schon so länger in diesem Beruf bin, habe ich auch ein bisschen gelernt, damit umzugehen. Und einfach so das, und auch so bei Bibi und Tina gab es ja auch, weil wir waren ja die zweite Generation sozusagen.
Ja.
Und da gab es auch die Ultra-Fans, die es nicht happy waren, dass wir das weitergemacht haben. Und da gab es auch schon so Hate-Nachrichten. Aber es war dann irgendwie so, ich konnte das ganz gut von mir trennen irgendwie. Es war so, es ist dann, tut kurz weh und dann bin ich so, okay, scheiß drauf.
Gut.
Also irgendwie habe ich dann ein gutes Verhältnis dazu. Aber ich bin dann manchmal einfach so, auch vor allem, wenn solche Kommentare von Frauen kommen, bin ich so, ich werde dann so wütend, weil ich so bin so, warum sind wir noch an diesem Punkt? Also so, es kann nicht sein, dass man Frauen fertig machen für etwas, was sie nicht kann. Also es ist so belanglos. Es ist einfach, so sowas macht mich dann aggro. Und dann und emotional. Und das ist dann auch irgendwie gut, weil ich mir so denke, okay, das bringt ja auch, oder das kann ja auch einen antreiben und inspirieren und man entwickelt sich ja auch durch Emotionen oder Wut oder whatever. Aber irgendwo muss man das auch lernen, ein bisschen abzulegen.
Wieder eine sehr gesunde Sichtweise. Also ich merke, du bist in deinem jungen Alter einfach schon sehr gesund, was so die Perspektiven angeht. Richtig gut.
Ja, ich versuche. Ja, aber ich glaube, ich bin so jemand, wenn ich so merke, ich drifte so ab, bin ich so, habe ich eher Angst, da wieder so da den Weg zu gehen und da reinzugehen und mich zu verlieren oder verletzt zu werden. Und dann kann ich mich ganz gut stoppen.
Richtig gut, inspirierend. Würdest du sagen, die Filmbranche ist sexistisch? Nimmst du sie so wahr? Antwort ja.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube schon, dass die Filmbranche noch sehr, also vor allem ist sie auch noch sehr männerdominierend.
Ja.
Und aus einer eher älteren Generation auf jeden Fall sexistisch. Ich habe aber das Gefühl, dass meine Generation das sehr umbrechen will. Und sehr, sehr vorsichtig ist. Und wir sind sehr dafür, dass es allen gut geht. Und dass, ich glaube, es gibt viele, vor allem auch so ältere Künstler, die so sind, Leid ist Kunst. Und ich habe das Gefühl, meine Generation ist so ein bisschen, will, dass es allen gut geht. Und wir wollen auch immer alle so ein Awareness-Team am Set haben, die so, also so Personen, die im Set sind und die man ansprechen kann, wenn irgendwas nicht passt. Und weil auch der Beruf sehr viel mit einem privat zu tun hat oder man sehr viel Emotionen reingibt und das manchmal so verschwimmt oder halt auch intime Szenen und so. Es ist ja alles schon sehr, sehr, sehr intim, sehr privat und da ist es einfach wichtig, geschützt zu werden, vor allem in jungen Jahren. Und ich habe jetzt schon auch so diesen Wandel gesehen in den letzten Jahren, irgendwie, weil ich schon länger dabei bin und ich auch gesehen habe, welche unterschiedlichen Menschen dabei sind und Sichtweisen und Meinungen. Und was meine Werte sind und wofür ich stehe und was ich akzeptiere und was nicht mehr. Und da habe ich sehr, sehr viel gelernt in den letzten Jahren, dass ich so bin, ich muss nicht alles akzeptieren und ich bin nicht unsympathisch, wenn ich meine Grenzen aufzeige. Und vor allem auch als Frau ist es so, habe ich das Gefühl, man muss auch sehr vorsichtig sein.
Ja.
So, was man will, was deine Bedürfnisse sind, Grenzen sind. Wenn das Männer sagen, ist es so, ja, natürlich. Wenn ich das sage, ist es so...
Das ist eine Bitch,
ja.
So zickig.
Schwierig. Ja, und das habe ich schon sehr viel gemerkt. Und das macht mich wütend, sehr wütend. Aber ich habe sehr viele Freundinnen, auch in der Branche, die da voll dahinter stehen und wir immer weiter kämpfen werden, dass es irgendwann mal so normalisiert wird. Aber wir brauchen auch, ganz ehrlich, wir brauchen auch die Männer, die uns unterstützen und die sich auch zurücknehmen oder die uns den Raum geben und uns die Stimme geben und das ist sehr wichtig und Teil davon. So.
Und hast du das Gefühl, deine Grenzen werden dann respektiert, wenn du die aufstellst? Vor allem auch, als du jünger warst? Ich meine, mit 18, wenn du dann sagst so, hey, nee, ich möchte das nicht, ich möchte so nicht aussehen, ich möchte das nicht anziehen, wirst du dann ernst genommen?
Teilweise ja, teilweise nein. Jetzt immer mehr, ich glaube aber auch durch den Erfolg, dass es mehr wahrgenommen wird. Aber man wird auch schnell, habe ich das Gefühl, mundtot gemacht. Also man kann schnell so manipuliert werden. Das ist so, finde ich, in der Branche schon auch sehr gängig. So, dass man sich, oder ich mich dann erwische, wie ich dann so manipuliert werde und dann meine Bedürfnisse wieder zurücknehme. So. Und man ist es ja auch irgendwie gewohnt als Frau. Man ist es ja so aufgewachsen. Weißt du, dass man so den Männern den Raum gibt und die müssen sich wohlfühlen und die brauchen das und das. Ja, okay, ich brauche nicht viel, so, also alles gut. Aber ich glaube, es ist ein Prozess und ich glaube auch, umso älter man wird, umso mehr wird man auch respektiert. Also ich hatte das Gefühl, das Alter hat schon auch was damit zu tun.
Ja.
So. Okay. Und vor allem, wenn man Co-Stars hat, Männer, die älter sind, ist es schon auch nochmal ein Ungleichgewicht. Dass man immer so als die Jüngere wahrgenommen wird. So.
Nervig.
Mhm.
Und ich meine, du spielst eine Hauptrolle in dieser super erfolgreichen Serie und trotzdem wirst du dann wahrgenommen als die Frau an der Seite von. Und Online-Promo ist total basierend darauf, dass ihr vielleicht in einer Beziehung seid. Mhm. Wie nervig ist das denn, bitteschön?
Ja, es war schwierig. Also immer noch.
Also es wird immer noch spekuliert, dass ihr zusammen seid.
Ja, und wir sind nicht zusammen und wir waren auch nicht zusammen.
Hier habt ihr es.
Yay! Oh Gott. Ja, das war krass, es war eine krasse Erfahrung. Und es ist ja auch es ist auch klar, dass so eine Liebesgeschichte, dass man irgendwie, dass es PR gibt und dass man promotet und das blablabla. Ja. Aber ich glaube, ich habe das sehr unterschätzt. Und ich glaube, ich war da auch ein bisschen naiv, weil ich nicht so ganz wusste, wo geht es hin. Ich wusste auch nicht, wie groß das wird. Ich wusste nicht, dass die Leute das so sehr glauben, dass es so ein Ding ist. Und wenn man auch immer diese Kommentare liest, so, die sind zusammen und die müssen und die sind so toll und bla bla bla. Ich habe dann so angefangen, so einen Druck zu bekommen, dass das der Wahrheit entsprechen muss.
Oh Gott.
Also ich war so, erst wenn das so ist, dann werde ich den Leuten gerecht und dann sind sie happy. Und das hatte ich ganz lang. Und dann musste ich jetzt auch im Laufe der Zeit erstmal so lernen, mich von dieser Version, also es gibt so Ruby und es gibt Harriet, die promoted wird und dass ich das aber nicht bin. Also weißt du, dass das diese Person, die zwar ich bin, mein Name, ist aber nicht die wirkliche Harriet, die ich in meinem Privatleben bin. Und das musste ich erstmal lernen, dass das nicht der Realität entspricht. Und das war schwierig. Und auch so eben dieses Wegzukommen von dieser Idee von uns. Weil ich eben dachte, okay, ich muss dem jetzt so gerecht werden. Und ich habe auch sehr, sehr Schiss vor den Reaktionen, weil das so ein Gewicht bekommen hat. Und ich so war, boah, ich habe so Angst, was die Leute sagen. Aber ich bin so, es entspricht nicht der Wahrheit und ich kann das länger nicht aufrechterhalten, weil ich so bin, ich bin mir dann auch nicht ehrlich und ich bin den Menschen nicht ehrlich, ich bin meinen Fans nicht ehrlich gegenüber. Und das will ich sein und das habe ich mir auch mal vorgenommen, irgendwie ehrlich zu sein. Und ich hatte jetzt einfach das Gefühl, es ist dann nicht mehr ich. So, ich fühle mich dann nicht mehr wohl. Und es ist auch ein guter Schritt für mich, eine Distanz zu schaffen und mich auch besser zu beschützen vor dem Ganzen. Deswegen, ja, ich bin sehr, sehr froh, das jetzt sagen zu dürfen oder zu mich zu trauen, weil ich es lange mich nicht getraut habe. Und natürlich ist es auch Angst, wenn man immer so als diese Person wahrgenommen wird, die seine Freundin ist, hat man natürlich Angst, ist man dann nichts mehr wert, wenn ich es dann nicht bin? Also wenn die Leute wissen, dass ich es nicht bin? Also sehen die mich wirklich nur als die Frau oder sehen die mich als die Schauspielerin und die Künstlerin und was ich alles bin? Und davor habe ich Angst, weil ich glaube nicht, dass, also das ist dann schon, auf allem, weil das jetzt von mir kommt, dass ich das jetzt öffentlich sage, habe ich schon Angst, dass die Leute dann auf mich gehen. So.
Wie emotional aufwühlend.
Ja, voll.
Wurde von euch verlangt, dass ihr eine Beziehung vorgaukelt? War das gewünscht?
Es war jetzt nicht verlangt, aber es wurde schon mal so ein Gespräch erwähnt, dass die das irgendwie halt so gut finden.
Das wäre cool, wenn ihr so macht, als wärt ihr ein Paar.
Ja. Und wir haben ja auch, also damit nicht, wir haben ja auch eine starke Chemie und wir haben eine Verbindung und es ist so. Es ist ja irgendwie, hatten die Leute schon nicht Unrecht. Also so, weißt du, es war schon, wir sind schon einfach sehr zusammengewachsen durch diesen Dreh und durch diese Emotionen, die man gespielt hat. Und man ist auch so, auch ganz, also man kann das nicht so greifen, weil man existiert einfach in so einer Parallelwelt, wo man nicht zusammen ist, aber man spielt die ganze Zeit so ein Liebespaar. Und es ist so, man kann es selber gar nicht beschreiben und niemand wird es verstehen, weil alle sind so, hä? Also weißt du, es ist so ganz komisch. Deswegen war es jetzt auch nicht so weit hergeholt, dass die Leute das gedacht haben. Und es war auch für uns fein, so. Aber ich glaube, ich habe einfach unterschätzt, wie sehr das ein Gewicht hat. So wie toll das die Leute finden. Und dass das Privatleben die Leute so fasziniert von einem.
Darf ich fragen, warst und bist du Single?
Ja, ich bin Single. Und ich war Single.
Und du warst Single zu der Zeit, okay. Ja. Weil ich glaube, wenn ich so eine Rolle bekommen würde und ich meine, Damian ist jetzt nicht auch super unattraktiv und mir würde jemand sagen so, hey, ja, es wäre cool, wenn in der Öffentlichkeit erstmal, ja, es ist ein gutes Gerücht sein könnte, dass ihr zusammen seid, hätte ich auch auf jeden Fall gesagt, ja, why not, ist mir doch egal. Wieso, also daran stört mich einfach nichts. Aber dass es dann irgendwann anfängt, oben im Kopf auch einfach kompliziert zu werden.
Mhm, voll.
Verstehe ich vollkommen.
Voll. Also man lebt ja auch so, also es ist halt einfach, wenn man in dieser Zeit, das ist so, dein echtes Leben existiert in dieser Zeit nicht. Man lebt in dieser Traumwelt.
Das ist dein Leben dann.
Genau, es ist dann mein Leben. Und es ist diese Traumwelt und irgendwie ist es ja auch schön und es ist ja auch irgendwie, wir verstehen uns ja auch gut und dann sollen uns halt die Leute so wahrnehmen. Also es war so, es hat so geflowt irgendwie, es war nicht erzwungen. Es war, weißt du, ist einfach so passiert irgendwie. Dass es so, dass die Fotos da rauskamen. Es war halt so, ja, laufen halt so rum. Ja. Weißt du, aber es war irgendwie, habe ich nicht gedacht, dass ich das dann nochmal so klarstellen muss und dass ich halt auch mich so krass dann auch von der Rolle und dem allen distanzieren kann, weil ich das damals noch nicht so konnte. Und jetzt, wo ich das so lerne, so merke ich so, okay, das war jetzt vielleicht nicht so gesund, weil ich mich dann nicht so distanziert habe, nicht so getrennt habe von der Version.
Werbung. Ich musste gestern auf meiner Couch über Simon Mobile nachdenken, denn ich habe was Kleines gesnackt und mein Partner so, oh, du hast so süße kleine Waschbärpfötchen. Ich war so, was? Waschbärpfötchen? Das kann ich jetzt gar nicht nachvollziehen, aber okay, nehme ich an, denn ich finde Waschbären süß. Außerdem muss ich jetzt bei Waschbären immer an Simon Mobile denken. Ich meine, wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen. Simon Mobile bietet den perfekten Mobilfunkvertrag mit ganz viel Datenvolumen zu einem günstigen Preis an. Jetzt kommt's aber, denn es gibt einen Mega-Deal zur Black Week. Wer bis zum 8.12. einen Vertrag bei Simon Mobile abschließt, spart, aufgepasst, 50% auf alles in den ersten 6 Monaten. 15 GB Datenvolumen bekommt man dann zum Beispiel schon ab unschlagbaren 4,49 Euro monatlich. Und danach zahlt man 8,99 Euro im Monat. Man kann monatlich kündigen und seinen Tarif ganz flexibel auf 20 oder 30 GB aufstocken, wenn man mal etwas mehr Datenvolumen verbraucht hat, wenn man zu viel G-Spot gehört hat. Es gibt kein zu viel. Nein. Und es gibt Top-D-Netz-Qualität inklusive 5G und eine All-Net-Flat. Und Wi-Fi-Calling sind natürlich auch dabei. Und ich wäre ja nicht Frau Stefanie von Giesingen, wenn ich nicht für meine ZuhörerInnen auch noch ein kleines Goodie hätte. Denn wer jetzt auf simonmobile.de oder in der App mit dem Code SPOT2 einen Vertrag abschließt, bekommt die ersten 12 Monate monatlich 2 GB on top. Das Angebot gilt aber nur bis zum 16.12.2024. Also, auf geht's, Leute! Alle weiteren Infos findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes und unter simon.link/gspot. Ich wiederhole simon.link/gspot. Bye.
Werbung Ende. Hat dir diese ganze Geschichte eigentlich das Dating im privaten Leben erschwert?
Ja, würde ich schon sagen. Ich bin jetzt auch nicht so eine krasse Dating-Person, aber ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass halt auch einfach viele Leute dachten, dass wir eben zusammen sind und ja. Ich da auch öfters mal drauf angesprochen wurde, wo ich jemanden gedacht habe und waren so, hä, aber du bist doch, das ist doch ein Freund. Also, nein, habe ich nicht. Da habe ich es auf jeden Fall gemerkt. Und es ist halt auch so, manchmal, wo man halt eben auch, wenn man so eine intensive Zeit hat, in seinem normalen Leben wiederkommt, fällt man in so ein Loch und man ist so, verliert so kurz den Sinn von seinem echten Leben. Und dann ist man so, ja, okay, aber also, was ist denn das Leben? Also so, und dann will man wieder in diese Traumwelt verschwinden. Und deswegen habe ich, glaube ich, auch sehr lange in dieser Idee gelebt mit, aber das ist halt Bubi und James, weißt du, es ist nicht Harriet und Damian. Deswegen wollte ich das, glaube ich, auch eine ganze Zeit lang da weiterhin leben, weil ich nicht in dieses, in mein Leben wieder zurück wollte. Was total deprimierend klingt. Ich liebe mein Leben. Aber es ist so, wenn man so eine intensive Zeit hat und dann hat es auch noch Erfolg und dann ist alles so bestätigt und dann will man da so drin leben. Zum Beispiel, unser Regisseur hat mich im Sommer gefragt, wärst du lieber Ruby oder Harriet?
Was?
Und dann habe ich stand vor ihm, ich habe total lang nachgedacht und war so, warum denkst du so lang nach? Und war ich so, ja, nee, Harriet. Und bin so gegangen. Und ich war danach so, ich habe danach so lange drüber nachgedacht, weil ich so war, irgendwie geile Frage, weil ich muss lange drüber nachdenken, weil ich so das Gefühl habe, ich liebe mein Leben und ich liebe mich, aber manchmal ist es geil, einfach in so einer Traumwelt zu verschwinden, wo man auch weiß, wie es ausgeht. So. Und wo man irgendwie das so kontrollieren kann.
Hey, voll verständlich.
So.
Ich kann dir folgen.
Ich kann dir
voll, ja, alles, was du sagst, ergibt für mich so doll Sinn. Aber was ich am erstaunlichsten finde, ist, wie reflektiert du bist und wie gut du deine Perspektiven wählen kannst, dass du dich selbst auch schützen kannst. Das ist so, als hättest du einen Teil in dir, der
deinen Selbstwert ganz doll erkennt. Und ich hoffe, dass du das die nächsten Jahre auch genauso weiter beibehältst, weil das ist so ein großes Talent oder Geschenk. Ich weiß auch nicht. Es lebt auf jeden Fall irgendwas in dir, was dich so aufblühen lässt und dich auch schützt.
Aber ich arbeite auch sehr aktiv dran.
Machst du Therapie?
Ja.
Ah.
Ja.
Well.
Well. Also es ist schon sehr, es hilft sehr dolle, vor allem auch so, da sich so abzugrenzen und eben so einen inneren Schutz zu haben.
Ja.
Und der ist unfassbar wichtig, weil ich glaube, sonst würde man sich so krass verlieren. So. Deswegen, ja, versuche ich es auf jeden Fall. Aber weißt du, auch erstmal an so einen Punkt zu kommen, muss man auch erstmal die Dinge erleben und muss man auch erstmal hinfallen und muss man auch erstmal den Weg gehen, wo man dann merkt, ah nee, der ist es nicht. Und dann gehe ich wieder zurück.
Stimmt.
Also so, es muss schon immer Dinge passieren, damit man sowas entwickeln kann.
Wir haben uns ja auf den Woman of the Year Awards von Glamour kennengelernt. Und das war richtig schön, das war eine richtig tolle Erfahrung. Und auch die Rede, die du gehalten hast, war so inspirierend, motivierend. Und ja, du hast irgendwie so eine krasse Vorbildfunktion in deinem jungen Alter. Und das wollte ich dir an dieser Stelle auch nochmal feedbacken. Ja. Und du hast auch noch ein Bambi gewonnen.
Ja.
Irgendwie ist es gerade alles so zack, zack, zack. Ein Award nach dem nächsten und so viel Aufmerksamkeit, so viel Liebe. Kannst du das jetzt gerade verarbeiten? Wie fühlst du dich jetzt gerade?
Also ich glaube, es ist ein mega Trubel und ich bin da auch so, als in der Zeit von Bambi und so, war ich auch irgendwann so, ich kam so gar nicht hinterher, weil ich so, oh Gott, was ist alles gerade passiert und wohin mit mir, und ich bleib nicht so wirklich stehen, aber wenn ich zu Hause war, war ich so, okay, ich will weiter und ich will, wie du vorhin gesagt hast, man will dann irgendwie weiter aktiv sein. Und auch so, ich habe schon so, zum Beispiel jetzt gehe ich zu meiner Familie, aber ich bin so ein bisschen, ich habe auch ein bisschen Angst vor der Zeit, weil es ist dann so eine Zeit seit langem, wo ich einfach nichts machen muss. Wo wirklich so, bei den Eltern kann man ja Kind sein, man muss nichts machen. Aber ich hasse das, weil ich so bin, was ist meine Funktion, was ist mein Sinn, was, ich weiß dann einfach nicht, mit mir anzufangen. Und dann langweilige ich mich. Und eigentlich bin ich gut in Langeweile. Und eigentlich bin ich so, dann mache ich irgendwie, male oder whatever. Aber irgendwie so in einer Zeit, wo man so eigentlich, wo alles aufregend ist und man so auf Strom ist, kann man das nicht zulassen. Weißt du? Kannst du das?
Ich kann dich so gut nachvollziehen. Wirklich, während du sprichst, bin ich so, ja, 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 wirklich Haken hinter. Aber ich bin auch durchgängig auf Sendung. Also ich bin so, what's next, okay, hier und da und da. Und wenn ich mal eine freie Minute habe, dann will ich auch nichts machen, was nichts bringt, sondern dann gucke ich mir Beyoncé-Videos an und studiere sie ein und wie kann ich so, und dann rede ich so und dann lese ich irgendwelche Bücher und dann habe ich irgendwelche Ideen und schreibe das die ganze Zeit auf. Und wenn dann irgendwelche Tage, wo man nichts machen kann, das ist für mich wirklich seelisch der Tod.
Verstehe ich.
Horror, die schlimmste Zeit überhaupt. Und nach solchen Highs wie Award-Shows oder man hat was abgedreht, man war in Fernsehsendungen, man war auf Fotoshootings, wo man nur Applaus bekommt, kommt man in so ein krasses Low. Hier saß mal jemand und sie hat es eigentlich als Showkater bezeichnet und ich kann es genauso wiedergeben. Es ist eigentlich wie so ein richtig heftig schlimmer Kater, wo man so plötzlich aus so einem Loch rauskriecht und das ist so wie so die wahre Steffi kommt jetzt kurz raus und sie ist so, was ist das hier? Oh Gott.
Aber man fühlt sich auch so, ich finde, man fühlt sich auch so unwohl in seinem Körper. Also ich bin so, ich fühle mich nicht gut.
Hast du vielleicht für uns irgendwelche Serientipps an dieser Stelle? Oder auch Buchtipps?
Ich bin nicht so eine Büchermaus.
Ah, okay.
Also kommt drauf an. Es gibt Phasen.
Okay.
Das schon. Zum Beispiel mein Lieblingsbuch Am Ende der Einsamkeit von Benedict Wells.
Oh ja.
Sehr gutes Buch.
Schreibe ich mal auf.
mag ich sehr gern. Momentan lese ich tatsächlich nicht so viel. Ich habe gestern den Film Waves angeguckt mit Taylor Russell. Ich habe den jetzt schon zweimal geguckt. Sehr guter Film. Also ich bin so von Bild, von geile Musik, sehr viel Frank Ocean Musik,
Das ist mein Film.
Ja, also wirklich, und die Story ist cool, ist auch so ein bisschen slower, aber sehr traurig auch, sehr dramatisch auch, aber irgendwie, es hat einfach einen Vibe, und es war so, auch gestern, ich habe es mit einem Kumpel angeschaut, und er war dann auch so, boah, ich schaue eigentlich immer nur so, Sitcoms oder irgendwas mich halt so einfach nicht denken lässt. Ja. Und ich war so, oh, ich liebe das aber eigentlich, solche Filme zu gucken, weil man spürt sich dann so, man ist so, man kommt so zu sich, man ist so, klar, man fängt an zu denken, aber es inspiriert einen, es bringt einen so weiter und es verblödet einen. Also manchmal braucht man das auch, dass man einfach so verblödet und einfach irgendwas guckt, was das Gehirn so stoppt. Aber es war irgendwie, ja, bringt es einen sehr zum Denken.
Ich liebe auch Dinge, die einen zum Nachdenken bringen.
Mhm.
Auch, ja, alles, was man auf sein eigenes Leben reflektieren kann und man ist so, oh mein Gott, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Okay, Waves. Cool.
Und sonst, ich liebe Little Woman.
Little Woman kenne ich auch nicht.
Das ist mit Florence Pugh und Emma Watson.
Aha.
Auch ein sehr gut, so ein feministischer Film. Sehr gut. Liebe ich. Und einer meiner Lieblingskinderfilme ist Little Miss Sunshine. Kennst du den?
Ja, das ist das nicht die
mit die Kleine, die auf dem Schönheitswettbewerb, ja. Ja, liebe ich sehr.
Habe ich auch schon Ewigkeit nicht mehr gesehen.
Das.
Okay, genial. Ich habe 3 neue Filme, die ich am Wochenende schauen kann mit 4 Nägeln an meiner linken Hand. Schrecklich. Wir haben jetzt nur noch eine kleine Rubrik, und zwar die Tipps. Etwas, was wir den ZuhörerInnen mitgeben. Unsere G-Tipps. Wie gehe ich mit sexistischen Kommentaren um? Was würdest du sagen?
Kennst du das, wenn man so Tipps geben muss und du bist so, wer bin ich, um euch Tipps zu geben? Keine Ahnung, Leute. Mit sexistischen Kommentaren. Kommt drauf an, auf welche Art und Weise. Also ich finde so im Internet oder im echten Leben. Und ich finde, im echten Leben versuche ich zu lernen, die Leute darauf aufmerksam zu machen, dass es nicht okay ist.
Cool.
Warum es nicht okay ist.
Warte, wie machst du das? Machst du das dann vor allen Menschen, sagen wir mal, ihr seid 20 Leute und jemand bringt einen sexistischen Witz, machst du das dann vor allen oder nimmst du die Person zur Seite?
Kommt drauf an, wie hart der Kommentar ist. Okay. Und dann, ob ich dann so, manchmal ist man so, weiß ich nicht, ist man dann so wütend und dann sagt man das einfach so schnell und dann auch vor allen. Aber manchmal ist man auch sehr verletzt und auch manchmal gehe ich dann in so eine Distanz, wo ich dann erstmal drüber nachdenken muss, wie ich mich fühle und was ich sagen kann. Und aber ich glaube, es ist eigentlich besser, das direkt zu sagen. Weil dann oft, wenn ich mich dann so distanziere und darüber nachdenke, dann komme ich in so einen Strudel und dann bin ich so, ja, egal. Aber es ist, oder man sucht sich eine andere Person, mit der man es anspricht und die spricht es dann an. Also so, oder zusammen. Aber ich finde, das Wichtigste ist, die Leute darauf aufmerksam zu machen und auch einfach, ja, es gibt viele Arschlöcher und es gibt viele Leute, die einfach sehr viele Fehler haben. Aber ich glaube, so das Beste ist, was man versuchen kann, ist mit Positivität und mit Aufklärung daran zu gehen.
Ja.
Und nicht in so einen Hass zu gehen, sondern mehr in so ein offenes Gespräch zu gehen. Das ist schwer. Ich kann es auch nicht. Aber das wäre auch so mein Tipp an mich.
Voll gut.
Aber weißt du, was ich meine?
Total.
Also so, aber auch dann, auch das ist dann noch schwieriger, auch dann aber für sich zu entscheiden und auch wieder so Grenzen aufzuziehen, wenn das genug ist, also wenn es so doll ist, dass man auch nicht in der Verantwortung ist, dem Menschen irgendwas beizubringen. Also ich habe so manchmal das Gefühl, ich muss Männern so grundlegende Dinge beibringen, wo ich so bin, ich habe, Leute, geht zu eurer Mutter und lass es von der, also weißt du, ich bin nicht die Person, die das jetzt beibringt.
Hey, voll.
Oder?
Wie gehst du damit um, dass auf Red Carpets immer so geschrien wird, hey, und jetzt lächeln und jetzt von hinten, regt dich das auch auf?
Ja, mich regt
das richtig. Woman of the Year Awards.
Yeah.
Ja, ich hatte ja so ein sehr kurzes Ding an. Ich hatte so einen kurzen Blazer an und nur eine durchsichtige schwarze Strumpfhose und habe mich eh schon so ein bisschen out of my comfort zone gefühlt, aber ich war so, weißt du was, I'm gonna slay, ich werde mich wohlfühlen. Und dann stehe ich da und ich höre nur von den Fotografen, das ist bewusst so gegendert, von hinten, einmal über die Schulter. Und du kannst natürlich dann auch nicht, während die Kameras auf dich gerichtet sind, sagen, nein, ich möchte nicht, sondern dann bist du nur so, hey, und dann schreien einfach nur alle so, umdrehen, von hinten. Und ich lächel da nur so und bin so, hey, ein bisschen von der Seite vielleicht.
Oh Gott, ja, voll.
Und dann gehe ich vom Red Carpet runter und ich bin so, hat das eigentlich irgendein anderer Typ hier auch gehört? Einmal von hinten, dreh dich mal um und lächel mal von über die Schulter?
Ja, voll.
Ach, ja. Wichser.
Ja, voll. Check ich. Ja, also ich fand's bei Women, ich hatte halt auch ein Kleid an, wo man das auch so ein bisschen, also es war schon sehr durchsichtig. Aber ich weiß noch, ein Fotograf hat irgendwas, ich weiß es nicht mehr was, aber ich wollte es auf jeden Fall nicht machen. Und dann habe ich einfach nur drüber gelacht und war so, habe gelacht und habe den Kopf geschüttelt. Hat es so überspielt. Und dann hat er es auch nicht mehr gefragt. Okay, und das war aber, glaube ich, ganz gut, weil man dann irgendwie auf so einer freundlichen Art und Weise einen sagt, so, nee, will ich nicht. Also nicht so, du weißt so, ich glaube, dass, ja, dann fühlen die sich auch nicht angegriffen. Aber ich bin auch so, wenn die dann so, lach mal, lach mal, lach mal. Und ich so, ich will aber nicht lachen.
Ich will gerade cool gucken.
Ich will gerade cool gucken. Ja. Also man fühlt sich so unter Druck gesetzt. Okay.
Voll. Und ich glaube nicht, dass das Männer die ganze Zeit zugeschrieben bekommen. Lächel mal. Ja. Zeig mal deine Zähne.
Ja, voll. Aber das ist krass. Ich glaube, es ist so versteckter Sexismus, wo ich manchmal das Gefühl habe, das checke ich manchmal gar nicht.
Und vielleicht gebe ich mir jetzt den G-Tipp, dass ich mich einfach mental schon darauf vorbereite, wenn ich zu öffentlichen Events gehe. Ich entscheide alles für mich selbst. Ich höre mir erstmal an, was gerade von mir verlangt wird. Ich überlege kurz und dann entscheide ich, möchte ich das gerade tun, ja oder nein? Und dann, wenn wirklich kein Raum besteht, um Feedback zu geben, dass ich es gerade nicht machen will, dann mache ich es einfach nicht. Mhm. Und wenn nicht, dann lächel ich und schüttel den Kopf, so wie du. Finde ich gut. Hey, Steffi, nein, kann ich ein Interview ich haben?
Nein.
Kann ich ein Autogramm haben?
Nein. Was du gut. Jetzt hättest es nicht gehört.
Ja, schön.
Gerne. Das, sehr gerne.
Das ist super. Sehr guter G-Tipp. Dankeschön.
Danke dir.
Danke, Harriet.
Oh mein Gott.
Yay. Es hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht.
Mir auch.
Also ich glaube, ich bin jetzt ein größerer Fan, als du es damals von mir warst. Deswegen muss ich gleich ein Selfie mit dir machen. Danke, dass du da warst.
Vielen Dank, dass ich kommen durfte.
Also ich konnte richtig viel für mich mitnehmen. Und du bist so reflektiert und so weit und einfach... Ja, eine coole Sau, danke. Diese Harriet.
Diese Harriet. Danke.
Ich hoffe, die Folge hat euch auch gefallen. Uns gibt es überall, wo es Podcasts gibt, jeden Mittwoch, auch auf YouTube. Da könnt ihr uns sogar zuschauen und meinen stinkigen Daumen sehen. Also schaut auf jeden Fall vorbei. Ansonsten sind wir natürlich auch überall auf Social Media, Instagram, YouTube, habe ich schon gesagt, YouTube. Aber ja, TikTok, die wichtigen Kanäle halt. Lasst uns da auch gerne in den Kommentaren wissen, was ihr von der Folge haltet und was ihr euch so für die nächsten Wochen wünscht. Bis dahin, wir sehen uns am Mittwoch in G-Spot. Bye, bye.
Bye, bye.
Welcome to my G-Spot.
G-Spot ist ein Studio Bummens Original. Executive Producer Konstantin Seinstücker und Leni Fester. Produktion und Redaktion Kate Kubel, Samuel Benke, Julia Schneider, Stefanie Giesinger. Das bin ich. Musik Jonas Hafke. Kamera und Ton Konstantin Lange. Video Paul Ott. CGI Christine Papst. Setdesign Nina Oswald und Lilian Seben. Social Media Jessica Linder und Hannah Ackermann.